Wir wollen zusammen beten. Wir bitten dich, Jesus, dass du uns zur Ruhe bringst innerlich. Wir bitten dich, dass wir von dir hören, Worte des Heils, der Ermutigung. Wir bitten dich, dass du uns begegnest in deine Kraft, sodass wir gereinigt, geheilt und aufgerichtet werden für den Alltag. Segne du uns, wie du auch unsere Kinder segnest. Wir sind ja auch deine Kinder. Und wir sind froh darüber, dass wir einen Vater haben, der für seine Kinder sorgt, groß und klein. Wir danken dir dafür, dass du da keinen Unterschied machst. So segne du deine Speise, dein Wort und stärke du uns innerlich. Wir bitten das in Jesus' Namen und auch ihm zur Ehre. Amen. Wir bleiben heute Morgen nicht im Text. Wir bleiben bei den Kindern heute Morgen. Text für heute Morgen in 2. Samuel ist zu hart für unser Besuch. Und wir haben gedacht, wir bereiten leichte Speise vor. Und in 2. Samuel wäre es heute Morgen um Samuels Verführung und Ehebruch und den Tod seines Sohnes. Und das wollten wir heute rauslassen. Für all diejenigen, die nächste Woche nicht kommen wollen, ihr wisst schon Bescheid. Nächste Woche gibt's Kotelett mit einer Menge Knochen, etwas Fett und vielleicht, wie heißen die auf Deutsch, diese Sehnen. Heute bleiben wir bei dieser Geschichte, die ja Jörg bereits schon erwähnt hat. Matthäus Kapitel 19, die Segnung der Kinder. Wir werden uns mit einigen Versen aus diesem Kapitel beschäftigen, aber hauptsächlich mit Verse 13, 14 und 15. Das Thema vor diese drei Versen, und das wurde mir eigentlich erst heute Morgen bewusst. Die Verse, die diese Geschichte mit Jesus in den Kindern vorausgehen, sind Verse, die sich mit Scheidung beschäftigen. Und wo leiden wir denn am meisten durch Scheidung? Wo leiden unsere Kinder am meisten durch Scheidung? Wo haben meine Kinder am meisten gelitten durch meine Scheidung? Wo leiden wir als große Kinder am meisten durch Scheidung? Sollte das eine Scheidung in der Ehe sein? Sollte das eine Scheidung von unseren Eltern sein beim Tod? Sollte das eine Scheidung sein von einem Freund oder einer Freundin, die versetzt wird oder ausreist nach Australien? Das tut in die Seele weh. Und je enger die Bindung ist, je stärker es den inneren Menschen die Seele spürt, ist es wie, oder ist es, als ob mein auseinandergerissen wird, regelrecht in Stücke gerissen. Wenn ein Mann seine Frau verliert oder eine Frau ihr Mann, ist wahrscheinlich eine der schmerzvollsten Dinge im Leben. Einige Menschen werden gar nicht damit fertig. Innerlich stirbt der andere, derjenige, der hier bleibt. Innerlich. Er lebt weiter, vegetiert. Aber wenn die Bindung sehr stark ist, auch im ungesunden Sinn, es gibt eine gesunde Bindung und es gibt ungesunde Bindung, dann verkümmert der Mensch regelrecht seine Hoffnung, sein Leben. Du warst mein Leben, du hast mich hier alleine gelassen. Ich werde nicht fertig mit meinem Leben ohne dich. Und kann man das nicht verstehen, wenn Menschen keinen Gott haben, dass sie da kaputt gehen? Die Jünger wollen wissen, wie das so ist. Nee, entschuldigt, nicht die Jünger, Gott sei Dank. Aber die Pharisäer und Sadduzäer wollen wissen, wie das mit Scheidung ist. Wie oft kann man sich scheiden lassen, Jesus? Meister, du weißt doch alles. Mose hat gesagt, wir brauchen nur einen Scheidebrief schreiben und können uns. Und dieses Gesetz, was ja Mose geschrieben hatte, um Frauen vor einer Scheidung zu schützen. Deswegen wurde ja dieser Brief geschrieben, damit Männern, auch religiöse Männer, Sadduzäer und Pharisäer, nicht einfach so sich verbal von ihren Frauen trennen lassen konnten, sondern Mose hat versucht, dieses ganze Frauentausch, und das war es auch damals, Frauentausch, auch unter Pharisäer und Sadduzäer, es war nicht besser, als es heute ist. So geht es nicht, dass ihr einfach sagt, weg mit dir, du störst mich oder du ziehst mich nicht mehr an oder die Suppe schmeckt schon drei Wochen nicht mehr oder die Hose sind nicht richtig gebügelt oder ergab. Und das war tatsächlich so. Das ist, das bestätigen viele Ausleger. Für Lappalien haben sich Männer von ihren Frauen getrennt. Und um das zu unterbinden, hat Mose gesagt, das geht nicht. Ihr müsst einen triftigen Grund haben und es muss schwarz auf weiß sein. So kann man miteinander nicht umgehen. Die Frauen in Israel gehen zugrunde, die gehen kaputt. Also wollten jetzt nun die Sadduzäer und Pharisäer wissen, wie Jesus das so sieht. Und Jesus sagt, hey, Jungs, kapiert ihr das nicht? Wenn Mann und Frau zusammenkommen, werden sie ein Fleisch. Und dass Miriam und Carsten ein Fleisch geworden sind, sehen wir in dem kleinen Priester Levi heute Morgen. Das materialisiert sich bitte schön. Ein physisches Wunder. Und je größer er wird, der Levi, je mehr Miriam im Levi sich selbst sehen wird und Carsten auch. Und vielleicht wird Carsten später beten, Herr, bewahre meinen Sohn. Der wird ja so wie ich. Auf Deutsch sagt man, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, oder? Stammbaum. DNA. Physisch und seelisch. Ruben, warum fährst du so? Hier sind 50. Du darfst nicht 70 fahren. Bist du verrückt? Die Ampel ist gerade gelb geworden. Du solltest bremsen. Papa. Ich habe das bei dir gelernt. du machst das doch so. Mein Fahrlehrer hat mir auch schon gesagt, du fährst viel zu zügig, sagt mein Fahrlehrer zu mir, sagt mir Ruben. Und erklärt mir, warum, weißt du, ich erkläre dir rum, warum Ruben, warum du so fährst, dein Papa fährt so. Ein Fleisch. Und es offenbart sich in den Kindern. Das kann doch keiner wegwischen. Das kann keiner, diese Wahrheit, diese Tatsache, kann doch keiner abstreiten. Ja, wir freuen uns sogar über unsere Kinder, wenn wir diese Dinge sehen manchmal. Und manchmal sind sie gar nicht so positiv. Da sitzen wir da und lachen über unsere Kinder. Und eigentlich ist es grausam, weil es auch zum Teil negative Eigenschaften. Sie sind frech, rebellisch, widerspenstig. Das alles haben sie, zumindest bei mir. Ich kann das für meine 7 Kinder sagen. Von mir geerbt. Sie sind mein Fleisch. Aber die Bibel sagt nirgends, dass Kinder mit ihren Eltern so ein Fleisch sind wie Mann und Frau. Es ist Mann und Frau, das ein Fleisch wird. Und das kann man und soll man nicht trennen. Ist es weder für das Paar gut, noch ist es für die Kinder gut. Dann die Kinder werden auseinandergerissen, wenn Eltern sich trennen. Das ist das Thema hier. Und Jesus beschäftigt sich mit den Pharisäern über Ehescheidung. Seine Jünger versuchen, das Ganze zu kontrollieren. Dann um Jesus war unheimlich Bewegung immer. Es waren immer Hunderte, Jahrtausende von Menschen, die sich um Jesus versammelten. Und die hatten alle Fragen. Und die wollten ihn alle sehen. Und die wollten ihn alle anfassen. Und die Jünger waren sozusagen die Diakone und haben versucht, die Leute wegzuhalten. Dann waren noch die Kinder dabei. Ne? Die flitzten rum zwischen die Beine und krabbelten rum und zogen wahrscheinlich an Jesus Rock und weg mit euch, ihr stört. Kinder stören. Das ist ein Grund, warum es so wenige Kinder in Deutschland gibt. Ich sag's euch, bin ich 100% davon überzeugt. Für mich ist es überhaupt keine Frage. Das deutsche Volk, oder? Wir sterben mehr, als geboren werden. Warum? Ich sage euch, weil wir Materialisten sind, bequeme Materialisten. Und Kinder stören. Das ist die Geschichte hier, 19, 13. Da wurden Kinder zu ihm gebracht, zu Jesus, in diese Situation. Und hier ist es im Urtext, ich habe den Urtext wieder in der Hand gehabt, noch gelesen, aber aus zuverlässigen Quellen weiß ich, und wenn ich es hätte, könnte ich es sowieso nicht lesen. Das Fürwort hier, oder auf Deutsch Pronomen, ist maskulin. Es sind die Väter, die zu Jesus kommen mit ihren Kindern. Jesus hat ganz klar über Scheidung und das, was Scheidung verursacht. Sie können sich damit identifizieren, weil sie das an ihre eigenen Kinder sehen, dass sie mit ihrem Verhalten ihre eigenen Kinder zerstören, ihr Fleisch und Blut zerstören. Sie lieben ihre Kinder und zerstören sie zugleich. Und wer hier Kinder hat und ehrlich und aufrichtig vor Gott wandelt, weiß das ganz genau. Der weiß das. Das, was ich liebe, zerstöre ich. Eine Wahnsinnsmacht, Sünde, zerstörerische Macht. Und die muss gebrochen werden. Und diese Männer kommen aus äußerster Not. Ja, wenn schon mal ein Mann mit seinem Kind kommt zu Jesus und sagt, Jesus, kannst du mein Kind beten? Dann ist dieser Mann verzweifelt, der ist am Ende. Ihm ist etwas deutlich geworden. Ihm ist es klar geworden, dass er sein eigenes Fleisch, das er gezeugt hat, zerstört. was machen die geistlichen Jünger? Nein, nicht einmal die religiösen Männer, die Pharisäer. Nein. Jesus Jünger. Ihr stirbt. Und Jesus sitzt da und denkt, Jungs, seht ihr nicht den Faden von Scheidung hin zu diesen Kindern, die hier rumflitzen? Um den Kindern geht das ja in der Ehe. Sie sind ja durch die Beziehung gezeugt worden. Sie sind die Frucht der Ehe. Und die sollen geschützt werden. Seid ihr blind? Geht's euch nur um Ruhe? Da wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er die Hände auf sie legte und betete. Die Jünger aber fuhren sie an. Ist es kein milder Ausdruck, oder? Ist schon nach. Fuhren sie an. Aber Jesus sprach, lasst die Kinder zu mir kommen. Eigenartig, oder? Jesus muss dafür plädieren, dass wir es zulassen. Als Menschen, dass Kinder, die wir gezeugt haben, zum Leben kommen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ihr könnt gar nicht anders zum Vater kommen als durch mich. Und die Jünger verhindern, dass ihre eigenen Kinder und die Kinder aus dem Volk Israel verhindern, dass diese Kinder zu Wahrheit den Weg finden, zum Leben finden. Und Jesus sagt, und wehrt sie nicht. Ihr steht im Weg. Ihr steht mein Willen im Moment im Weg. Ihr meint's gut, aber ihr steht im Weg. Ihr liebt sicherlich diese Kinder, denn alle Menschen lieben Kinder. Aber ihr steht im Weg. Ah, da muss ich dran denken. Mein Ruben bin ich auch im Weg gestanden, oder? Als ich bei 50, 70 gefahren bin im Auto. Wie oft stehen wir, diejenigen, die wir am liebsten haben, im Weg? Wisst ihr, ich glaube, dass die Gesellschaft da draußen, das ganze System, und das ändert sich sehr, gerade in diesem Bereich, politisch im Moment, unsere Kinder sind Thema Nummer eins. Die Erziehung unserer Kinder. Wer darf seine Kinder erziehen? Noch dürfen wir das bis zum gewissen Punkt. So sieht's aus. Obwohl vielleicht weniger ist so krass formulieren würden, wie ich mir das hier aufgeschrieben habe, dennoch ist es wahr. Politische und religiöse Führer sprechen von einer Schwangerschaft als eine Erniedrigung der Frau. Ja, sogar eine Verstümmelung der Frau. Kann man lesen. Ein Baby, das in Mutterleib ist, ein Parasit. Können wir keinen glauben, oder? Können wir uns nicht vorstellen. Es stimmt. Es ist so. Und unser Denken oder das Denken der Menschen in der Welt ist davon geprägt, von diesem ganzen Denken. Ich bin kein Franzose, ich kann französische Namen nicht richtig sprechen. Die Briten sind neidisch auf die Franzosen, weil sie so eine schöne Sprache haben und weil sie so gut kochen können. Ich hätte gern Französisch gelernt, aber Diese Dame, ihr Vornamen kann ich gut lesen, Simone. Mit Nachnamen heißt die Beauvoir. Simone de Beauvoir. Klingt das gut? Sie hat es so formuliert. Und sie persönlich ist Vorbild geworden für viele unserer religiöse und politische Führer heute, ob man das glaubt oder nicht. Es ist thematisiert im letzten Idea. Simone de Beauvoir hat gesagt, dass Schwangerschaft die Verstümmelung einer Frau ist. Und diese Frau wird gefeiert. Sartres Frau, nicht Frau. Geheiratet haben sie doch gar nicht, oder? Die haben eine Beziehung gehabt. Und die haben gesagt, wisst ihr was? Weißt du was? Wir leben so zusammen, miteinander, nebeneinander. Und du treibst mit denen und ich mit denen. Das ist egal. Wir wollen da nicht eifersüchtig sein. Wir müssen die Sache ganz anders angehen hier. Sie hatten ihre Philosophie. Und das gehört eben dazu. Und Alice Schwarzer mit vielen anderen verehrt Simone de Beauvoir. Ist ein Vorbild für sie. Für mich ist Simone de Beauvoir ein Monster, ein Ungeheuer. Eigentlich war sie, soweit ich es weiß, eine, die zuerst öffentlich für gesetzliche Abtreibung gekämpft hat. Und sie hat auch Teil ihrer Ideologie ist, und die ist schon da heute. Es ist bei uns so eine politische, sehr wichtige politische Frage, und viele der Frauen hier in der Gemeinde sind sehr beunruhigt. Sie hat behauptet, dass die Erziehung der Kinder außerhalb des Hauses vom Staat gesichert werden muss. Sie sollen schon staatliche Krippen besuchen. Die Richtung ist ganz klar. Und wer das nicht sieht, macht bewusst seine Augen zu. Und der Tag wird kommen, wo wir nur Zeugungsmaschinen sind. Und der Staat übernimmt es. Und das sind alles nur Zahlen. Sie unterstützte, wie gesagt, und auch viele unserer Politiker heute unterstützen das ganz aktiv. In meisten Parteien, wenn nicht wahrscheinlich inzwischen in alle, die Abtreibung. Wisst ihr, dass weltweit in den letzten 30 Jahren 1 Milliarde kleine Menschen abgetrieben worden sind? 1 Milliarde, ich konnte das nicht glauben. Wir wundern uns, dass das deutsche Volk schrumpft. Wisst ihr, wie viele Kinder getötet worden sind seit 1973? Konnte es auch nicht glauben. 8 Millionen. Und wir erwarten, dass unser Vater im Himmel seine Kinder segnet, wenn sie sowas treiben? Wie gesagt, ich glaube nicht, dass jemand öffentlich diese Frau zitieren würde. Aber hier und hier ist es schon drin. Und solche Menschen, die so hoch gehalten werden und gefeiert, über den man heute Bücher schreibt, die machen wir uns zu Götzen. Und sie bestimmen die Richtung unser Land. Wisst ihr, da sieht man, warum Paulus gesagt hat, betet für Politiker. Betet für euer Land. Ringt um Gottes Gnade für euer Volk. Da kann man sagen, wir stehen unsere Kinder nicht nur im Weg, sondern wir zerstören, wir töten unser eigenes Fleisch. Mit welchem Recht nehme ich einen anderen Mensch das Leben? Simon hat gesagt, das ist die Entscheidung der Frau und das muss ihr überlassen werden. Sie darf entscheiden, ob sie zum Mörder wird oder nicht. Das geht keinen an. Das geht ihrem Mann nicht an. Das bestimmt die Zeugungsmaschine. Kein Wunder, dass Jesus hier sagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Und wir haben unsere Kinder heute Morgen zu Jesus gebracht. Wir haben sie von ihm anvertraut bekommen. Für 15, für 20 Jahre begleiten wir sie. Sie sind nicht in dem Sinn unsere Kinder. David gehört nicht mehr. Ich habe ihn gezeugt, er ist mein Sohn, aber er ist nicht meins in dem Sinn. Ich begleite ihn. Gabi hat ihn begleitet vom Kleinen auf. Sie hat ihn ernährt. Aber er ist ein selbstständiger, freier Mensch. Und er wird seinen Weg gehen. Er ist nicht mein Fleisch, wie meine Frau es ist. Oder ich ihr Fleisch bin. Nein, das ist eine andere Beziehung. Und wenn sie klein sind, müssen wir sie. Und das ist ein Wahnsinnsvorrecht. Wir sagen immer, ja, wir taufen nicht. Wir segnen nur unsere Kinder. Wir segnen sie nur. Jesus verbindet hier das Ganze mit einer Verheißung. Er sagt, bringt sie zu mir, lass sie zu mir kommen. Dann diesen Kindern gehört das Himmelreich. Wir legen das oft so aus und sagen, wir sind Kinder. Und wenn wir wie die Kinder sind, werden wir das Himmelreich ernten. Das ist geistlich ausgelegt, das ist ja auch okay. Das ist aber auch hier eine Verheißung für Kinder. Wenn wir unsere Kinder zu Jesus lassen, hingehen lassen, dann werden sie in ihre Beziehung zu ihm, wenn wir sie loslassen, ihm bringen, denn sie gehören ja schließlich ihm. Wir sagen mit unseren Kindern zusammen, sagen wir, unser Vater, unser alle Vater, groß und klein, Opa, Oma, Papa, Mama und die Kinder, die da kommen, das ist unser Vater. Ich bin nur Vater in begrenztem Sinn. Ja, Jesus sagt sogar, um jetzt letzten Endes seine Jünger und Zuhörer wachzurütteln, nennt keiner Vater, außer euer Vater im Himmel allein. Denn ihr habt nur ein Vater. Der Papst kann euch nicht helfen. Ihr habt nur ein Vater. Nennt kein anderer in dem Sinn Vater. Ihr braucht einen Vater, ihr braucht alle und eure Kinder. Und wenn ihr eure Kinder zu mir, und das sehe ich heute Morgen nicht nur als irgendwie so ein kurzer Segen, sondern hier haben junge Ehepaare ihre Kinder Jesus gebracht. Du hast sie uns gegeben, wir können sie in diese Welt nicht schützen. Ich kann meine Kinder nicht segnen. Du musst sie segnen. Es sei du segnest sie, Jesus, werden sie nicht gesegnet. Und deswegen sagt Jesus, wenn ihr anders denkt, junge Männer, fromme Männer, Jünger, Apostel, wenn ihr anders denkt, steht ihr hier im Weg. Denn das, was eure Kinder brauchen, das könnt ihr ihnen nicht geben. Sie brauchen Leben, Weg, Wahrheit, Licht, ewiges Leben. Und das kann nur ich ihnen geben. Bring sie doch zu mir. Und sie werden das erben, nämlich das Himmelreich. Wir haben ja eine gewisse Verantwortung als Eltern und nicht nur als Eltern. Viele sagen, ja, nie einen Mann gefunden oder nie eine Frau gefunden, habe keine Kinder. Andere sind verheiratet und ist alles sehr schmerzhaft. Ich kann mir selber nicht vorstellen, wie es eigentlich ist. Aber es ist mit Sicherheit schwer, verheiratet zu sein und keine Kinder zu haben. Und mein Herz geht aus zu Menschen, die entweder keinen Partner gefunden haben oder aber auch keine Kinder haben. Ich glaube, dass es schmerzhaft ist. Aber wir überwinden es nicht durch dem, dass wir uns darauf konzentrieren, sondern es gibt eine Menge Kinder auf dieser Welt. Und heute Morgen haben wir ein kleines Kind da gehabt. Eltern, die keine Kinder haben, haben ein Kind angenommen. Diese Welt ist voller Kinder. Ich kenne junge Frauen, die nicht verheiratet sind, die Geld investiert haben und 6 Monate oder ein Jahr nach Indien oder auch mehrere Jahre auch nach Indonesien gegangen sind, um für Kinder da zu sein. Sie sind Mütter von vielen Kindern. Mutter Teresa hatte nie ihr eigenes Kind. Dennoch war sie Mutter für Tausende von Kindern. Aber unsere Aufgabe als Menschen, nicht nur als Eltern, zuerst und vor allen Dingen, weil wir eine Verantwortung haben für unsere Kinder, ist sie so zu erziehen, wie Gott es eigentlich möchte. Und darüber lesen wir in Jesaja. Schlag doch Jesaja. Nee, das wollte ich nicht. Schlägt 5. Mose auf. Wir lesen auf 5. Mose, Kapitel 6 und auch ein kurzer Schnitt aus Kapitel 4. Wir bringen unsere Kinder oft zum Gottesdienst mit und denken, ja, da können sie von Jesus lernen in der Sonntagsschule. Ist okay. Wir kommen ja auch Sonntag als große Kinder hier zusammen und lernen von Jesus. Aber das ist nicht die Grundlage. Unsere Kinder gehen jeden Tag zur Schule und hören einiges Gute, aber einen Haufen Müll. Und wenn wir nicht zu Hause mit unseren Kindern arbeiten, wenn wir nicht zur Schule gehen mit unseren Kindern, diese Aufgabe können wir der Gemeinde, eine religiöse Institution, nicht einfach aufwälzen und erwarten, dass christliche Gemeinde Koinonia e.V. unsere Kinder geistlich ernährt. Die verhungern 6 Tage lang und kriegen nur einen Happen am Sonntag. Und das ist das Thema hier. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst des Herrn, deinen Gott, lieb haben vom ganzen Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das ist immer die Grundlage zu Erziehung, zu allen Leben, geistlichen Leben, ist, dass wir Gott lieben vom ganzen Herzen. Und das sehen unsere Kinder schon. Ob wir nur religiös sind oder ob wir Gott wirklich lieben. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zum Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden. Das ist Bibelschule zu Hause. Wenn dein Kind in der Schule Müll hört, dann musst du in der Lage sein, von der Bibel her es zu widerlegen. Sonst wird dein Kind das glauben, was es in der Schule gelernt hat. Und soll sie deinen Kindern einschärfen. Was habt ihr dafür? Einschärfen, auch einschärfen. Ne? Und davon reden. Wenn du spazieren gehst im Wald, wenn du schwimmen gehst im Sommer am Strand, wenn du im Zoo bist, nach einem Kinobesuch, beim Essen, im Sitzen, im Stehen, im Bett, bevor sie einschlafen. Einschärfen. Wisst ihr, dass die hebräischen Mütter ihre Babys, christliche Geschichte und Psalmen vorgesungen haben? Als Babys. Fing an schon, als sie Tage alt waren. Warum ist Mose das geworden, was er wurde? Weil seine Mutter das getan hat. Sie hat ihn das Wort Gottes eingeschärft. Auch David, seine Mutter. Und davon reden, wenn du deinen Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Beim Ausgehen und beim Wiederreinkommen haben die Kinder das gelesen. Aus der Geborgenheit des Zuhause in die Welt heraus. Und als sie wieder hineinkommen, wussten sie, hier bin ich wieder zu Hause. Hier kriege ich gesunde, gute Nahrung. Kapitel 4, Verse 8 und 9. Und wo ist so ein großes Volk, das so gerechte Ordnungen und Gebote? Darum geht es ja. Das sollten sie ihren Kindern erklären, sagen. Die Ordnungen, die Gebote Gottes. Und es gibt in anderer Völker andere Ordnung und andere Gebote. Und deswegen sagt hier, schreibt hier Mose, und wo ist so ein großes Volk, das so gerechte Ordnungen und Gebote hat wie dieses ganze Gesetz? Die Völker dort draußen in der Welt haben alle andere Ordnung, andere Gesetze. Sie sind aber falsch. Sie sind daneben. Jesus sagt, wenn ich die Wahrheit bin, dann ist alles andere daneben. Wenn ihr mich liebt, dann sind die anderen eure Feinde. Hüte dich nur und bewahre deine Seele gut, dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben und dass es nicht aus deinem Herzen kommt, dein ganzes Leben lang. Und du sollst deinen Kindern und Kindeskindern tun. Das heißt, als Großeltern haben wir auch eine Aufgabe. Meine Frau sehnt sich nach Großkindern. Sie möchte denen von Jesus erzählen. Sie möchte ihn vom Vater im Himmel erzählen. Sie möchte diese Geschichten, die sie persönlich für sie so schätzt, die ihr Leben ausmachen. Diese Perlen, diese Wahrheit, die Wahrheit möchte sie weitergeben. Es brennt in ihr. Und sie möchte das auch als Großmutter tun können, noch bevor sie sich verabschieden muss von dieser Erde. Warum ist es unser Erbe? Naemis Kinder, Jasons Kinder, Rubens Kinder, Davids Kinder, Leas Kinder. Das sind manche Menge Kinder, oder? Und ich habe nur noch ein paar Tage zum Leben. Wenn ich die Bibel lese, Geschwister, sehe ich, dass ich als Vater, Gabi als Mutter, ich als Vater verantwortlich bin für die Kinder, die Gott uns anvertraut hat. Ich bin verantwortlich, nicht die Gemeinde. Und Gott wird mich zur Rechenschaft ziehen und sagen, Peter, was hast du damals im Auto gemacht? Bei 50 bist du 70 gefahren. Dein Sohn hat's gesehen und du bist ja ganz stolz darauf hinweggegangen und hast es nicht nötig gehabt, dein Sohn zu sagen, vergib mir, dass ich kein Vorbild bin. Ich liebe dich und zerstöre dich und habe nicht einmal die Kraft, es zuzugeben. Den Mut, demütig zu sein. Merkst du das? Dann, wenn ich es tue, dann ist alles weggelöscht. Dann sagt oben Papa, ich vergib dir. Ab jetzt fahre ich auch nur 50. Wisst ihr, dann ist die Stachel heraus, dann ist der Gift weg. Warum? Ich habe Mut gehabt zu sagen und ich habe mich angewöhnt. Wenn ich versagt habe und meine Kinder kommen zu mir, ich setze mich hin, ich lege ihnen die Hände auf, ich halte Händchen mit meinen Kindern und sie sind 17 bis 30 Jahre alt und bete mit ihnen und sage, vergib mir. Vergib mir. Lass uns doch jetzt zu Jesus gehen. Ich bin ein großes Kind, du bist ein kleines Kind. Da hält uns doch nicht zurück. Lasst uns jetzt zu Jesus gehen. Ich sag dir, das ist hier kein magisches Akt. Aber wenn wir innerhalb der Ordnung mit unseren Kindern vor Gott kommen, dann fließt Segen. Ich glaube das. Sonst ist das, was hier heute Morgen gemacht wurde, Pipifax. Und für Pipifax habe ich keine Zeit. Ich habe Pipifax 32 Jahre lang getrieben und habe mein eigenes Leben versaut und meine Kinder landeten in die Psychiatrie mit 3 und 5 Jahren. Waren sie eine Macke, weil ich das so schlimm getrieben habe. Ich habe keine Zeit, solche Dinge nicht ernst zu nehmen. Und ich habe erlebt, seitdem ich auch, und das sind Männer, 40 Jahre alt, seit ich zu meinen Kindern gegangen bin, die Männer sind, und gesagt habe, ich war ein Schwein, ich habe euer Leben zerstört, bitte vergib mir. Weißt du, was sie mir gesagt haben? Das war der Anfang. Ich dachte, die werden so angerührt werden vom Heiligen Geist. Oh, meine Demut und Aufrichtigkeit, die brechen jetzt zusammen und bekehren sich. Pipifax. Die haben mir gesagt, Alter, raus hier. So einen religiösen Zeug hören wir uns nicht an. Das ist ja wirklich eine billige Entschuldigung. Wir haben gelitten 30 Jahre lang und du kommst an mit Jesus und vergib mir. Du hast uns gequält, den Stich gelassen, du warst nicht für uns da. Und du sagst einfach, vergib, und wir sollen das jetzt nun alles vergessen? Boah, da ging es erst los. Aber zwischendurch sind 15 Jahre vergangen und ich sage euch, das hat sich alles umgewandt. Halte dich an die Ordnung Gottes. Diese Jungs kommen zu mir. Wir sitzen, wir weinen zusammen. Wir reden über die Vergangenheit. Die haben sich noch nicht bekehrt. Sie werden sich aber bekehren, weil die Kraft des Blutes Jesu viel stärker ist. Und es fließt Segen, wenn ich die Ordnungen Gottes halte. Nicht, weil ich demütig bin, nein. Nicht, weil ich dranbleibe, nein. Weil Gott verheißen hat, uns zu segnen, wenn wir seine Ordnung halten. Wir machen einen Sprung für 3 Minuten. Uns wird und unseren Kindern etwas versprochene Verheißung. Wenn wir sie zu Jesus kommen lassen, wird ihnen das Himmelreich versprochen. Und danach haben sie Hunger und Durst. Ich kann sie nicht stillen, denn ich kann ihnen den Himmelreich nicht bringen. Ich muss sie schon zu Jesus bringen, wenn sie den Himmelreich schmecken und sehen sollen. Jetzt bin ich wieder bei Matthäus. Aber hier, Kapitel 11 von Jesaja, jetzt zum Schluss. Kapitel 11 von Jesaja, also doch Jesaja, aber nicht zuerst Jesaja. Und es wird ein Reis hervorgehen, das ist Jesus hier, aus dem Stamm Isaias. Und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, des Verstandes, der Geist des Rates, der Stärke, der Geist des Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Sieben Geister. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird die mit Gerechtigkeit richten. Guck mal, es ist oft hier, ich habe meine eigene Philosophie übers Leben. Jesus darf nicht einmal seine eigene Philosophie haben. Dieser Jesus, der geboren wird und hervorspringt, das geht nach den Richtlinien seines Vaters, nach den Ordnungen Gottes. Und wir haben so oft unsere eigene Lebensphilosophie, unsere eigene Vorstellung von dem, was gut und richtig ist. Wir mit unserer toleranten Art, mit unserem Entgegenkommen, das unsere Kinder überhaupt nicht hilft. Wir lassen uns nach Gefühle und Eindrücke leiten und wissen als wiedergeborene Christen, ob es wirklich so ist, dass wir uns nach den Ordnungen Gottes halten in der Erziehung. Sondern wird mit Gerechtigkeit, nicht sein Urteil, nein, sondern mit Gerechtigkeit richten, die Armen und rechtes Urteil sprechen, den Elenden im Lande. Und er wird mit der Stabe seines Mundes den Gewaltigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Das ist der Himmelreich. So wird es sein. Kühe und Bären werden zusammen weiden, dass ihre Jungen beieinander liegen. Und Löwen werden Stroh fressen. Jemand, der studiert hat, wird sagen, das geht gar nicht. Nicht mit diesen Zähnen. Die sind ja angefertigt als zum Fleisch zerreißen, oder? Hier steht, sie werden es tun. Weißt du was? Ich glaube die Bibel. Eher als alle Wissenschaft. Ich glaube, dass ich das erleben würde, dass Löwen Stroh fressen. Wie die Rinder. Der Löwe wird Muuu machen. Wärst du deinen Kindern, wo warst du? Ja, ich war Löwen melken. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter. Und ein entwöhntes Kind wird seine Hand stecken in der Höhle der Nattern. Man wird nirgends Sünde tun, noch Frevel auf meinen ganzen heiligen Berge. Denn das Land wird vom Erkenntnis des Herrn sein. Wie Wasser das Meer bedeckt. Johannes schaut sich dies alles an, so von der Ferne. Er hat eine Vision und sieht etwas, was da kommt. Und Gott führt uns nicht um die Nase herum. Gott sagt diese Dinge und die kommen. Das ist hier das tausendjährige Reich und das ist Himmel auf Erde. Und es wird auch kommen. Es ist ein Zeitabschnitt in unserer Geschichte. Und Johannes schaut voraus, sieht dies. Und er sagt, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz. Meine Frau leidet so sehr unter Migräne. Die Vorstellung, alleine keine Migräne mehr zu haben, ist Himmel auf Erde. Getrennt zu werden voneinander. Sehen, wie Menschen verhungern. Sehen, wie Kinder missbraucht werden. Sehen, wie alte Menschen am Bahnhof verprügelt, zu Tod geprügelt werden. Ein alter Mann. Und die jungen Männer gehen weg und denken, erledigt, alles klar. Wo ist der Nächste? Nächste bitte. Mütter packen ihre Kinder in Plastiktüten und schmeißen sie im Keller. Der Vater nimmt eine Tiefkühltruhe. Brennen Zigaretten auch aus Lamellen hinein. Missbrauchen sie sexuell und verbreiten die Bilder im Internet. Und darunter sind es Männer und Frauen, die Beamten sind, Politiker und welche, die behaupten, sie würden, leitend, sie würden dafür einstehen, dass dieser Missbrauch ein Ende nimmt. Sie beschäftigen sich gezwungenermaßen damit und werden gefangen im Netz und nicht selber hineingerissen. Die Macht der Sünde ist so stark. Aber es kommt eine Zeit, wo kein Leid, kein Geschrei und kein Schmerz wird sein. Denn das Erste, das Unvollkommene, was wir jetzt haben, wird vorbeigehen. Das Erste ist vergangen. Und dann sagt er, siehe, er sieht das, siehe, ist es alles neu geworden. Das ist Himmel auf Erden. Und das ist das, was wir für unsere Kinder wollen. Und sie können das hier unten schmecken. Wenn wir bereit sind, ihnen in alle Demut das vorzuleben, sie zu Jesus zu bringen und sie von Jesus segnen zu lassen, sie ihm anzuvertrauen. Und ihm anzuvertrauen ist letzten Endes, dass ich ihnen Jesus zum Freund mache. Dass ich sicher bin, dass bevor ich die Erde verlasse, dass meine Kinder alle miteinander, deren bester Freund Jesus ist. Und ich glaube, das Schönste, was ich erlebt habe, und ich glaube, Gabi kann das für sich auch sagen, ist, wenn wir sehen, wie unsere Kinder Jesus lieben, anbeten und ihr Leben danach ausrichten, dann weiß ich, ich habe sie nicht nur sonntagvormittags vor 20 Jahren segnen lassen, sondern ich habe sie tatsächlich im Alltag die ganzen Jahre hindurch zu Jesus gebracht. Ich habe sie Jesus anvertraut und er wird treu sie ins Himmelreich führen. Vater, wir danken dir vom Herzen für unsere Kinder und wir bringen dir die Not in diese Welt da draußen. Da, wo Menschen weder das Leben kennen noch wissen, ist zu schätzen. Da, wo sie sich erheben und meinen, sie hätten das Recht einzugreifen und Strukturen, die göttlich sind, zu verändern. Mit ihren eigenen Philosophien, eigenen Gedanken, die unrein sind. Und wir bitten dich, dass du uns bewahrst, vor diesem ganzen Müll, vor diesem ganzen Dreck und dass du uns hilfst, dass wir unsere Kinder auch täglich warnen, dass wir ihnen deutlich machen, wie wunderbar, schön, gut und rein deine Ordnung ist und sie warnen vor der Unordnung in der Welt. Wir bitten das in deinem Namen und wir bitten dich ganz besonders für diese Eltern und alle Eltern in der Gemeinde. Diese Eltern, die heute Morgen gekommen sind, segne sie. Segne die Kinder. Bewahre sie in dir. Führe du sie auf rechten Weg. Und hilf du uns auch als Gemeinde, dass wir für Mütter, die alleine gelassen werden, dass wir für Kinder, die einsam sind, die keine Antwort haben, wenn es zu Fragen des Lebens, die sich sehnen sich nach dem Himmel und finden es nicht. Wir bitten dich, Jesus, befähige du uns, dass wir sie zu dir bringen, dass sie das Himmelreich schmecken und sehen, dass du gut bist, Herr.